Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, Ihrem Lieblingspodcast zur Abfall- und Entsorgungswirtschaft.
Kreislaufwirtschaft.
Kreislaufwirtschaft natürlich auch. Wir sind im September, wir sind aus dem Urlaub zurück. Wir sind wunderbar erholt.
Nein.
Und an meiner Seite die wunderbare Julia Hobum, die auch schon wieder wunderbar bester Laune ist.
Immer noch. Ich war gestern auf dem Oktoberfest, Tom. Schön, dass du dabei bist. Tom, ich mache gleich mal ein Foto, damit das die Hörer und Hörerinnen da draußen auch sehen. Du siehst heute ein bisschen aus, als ob du Gelbsucht hättest.
Das ist klar,
das
sehe ich auch gerade.
Haben wir heute ein gesundheitliches Problem, Tom, von dem ich was wissen sollte?
Ja, für Kamera an einem anderen Laptop, das könnte das gesundheitliche Problem sein.
Boah, ich brauche definitiv ein Bild.
Die Diagnose.
Gut, wollen wir starten? Ich habe auch einen Riesenhunger. Genau, also ich war gestern auf dem Oktoberfest und musste an unsere Aufnahme denken. Mit der Kommunalwirtschaft in München. Da ist doch noch ganz schön viel Abfall unterwegs.
Wie läuft denn das mit der Abfalltrennung beim Oktoberfest?
Gar nicht.
Gar nicht.
Ich würde jetzt mal sagen, gar nicht. Also von daher, das war doch gestern schon eine gute Feldstudie. Außerdem habe ich die Menschheit vor ganz viel Bier und Wein gerettet. Gut,
Kommen wir mal zu deinen Themen. Gibt es da viele Einweggeschichten beim Oktoberfest?
Ich war im Käfer, deswegen ich war gar nicht so viel. Also ich habe nur gesehen, dass es keine Mülltrennung gibt. Wie bitte?
Bei den feinen Leuten.
Weißt du was, wir starten jetzt. Ich habe da jetzt keine Lust mehr, mich drüber mit dir zu unterhalten. Sagt der also, Herr, der übrigens im Hintergrund einen Pool hat, ne?
Ja, genau. Beste Grüße. Kein Wasser drin, das ganze Jahr.
Zum Pool würde eigentlich ganz gut die Capri-Sonne passen, oder?
Ja, nicht ins Käferzelt, aber zum Pool passt die Capri-Sonne ganz gut. Das ist unsere erste Geschichte. Und da sind wir auch wieder bei Einwegsachen. Und da geht es darum, dass der liebe Herr Wild, der ja die Capri-Sonne herstellt, sich überlegt hat, dass er die Einwegplastikstrohhalme gerne wieder hätte, die seit einiger Zeit aufgrund EU-Rechts verboten sind. Und da wurde dann eine Petition gestartet quasi von Capri-Sonne, damit das endlich wiederkommt.
Genau, ich glaube, dass das Problem war, dass die Strohhalme nicht so richtig funktionieren, ne? Die, wenn man die so durchsteckt, dann knicken die ab. Also ich glaube, das war so ein bisschen das Thema bei Capri-Sonne. Es ist sowieso die Frage, warum man, also ich mag Capri-Sonne eigentlich total gerne, richtig gerne. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Aber eigentlich ist die Frage, ob man sowas überhaupt trinken muss. Also dieses Behältnis ist vielleicht auch ein Fehler.
Ist vielleicht auch ein Fehler, ja. Jedenfalls gibt es da natürlich jetzt auch eine Gegenpetition der Umweltschutzorganisation Sane Mara und die von der EU-Kommission in dem Punkt Standhaftigkeit fordern und sich, dass die sich nicht beeinflussen lassen soll und dass es dabei bleibt bei dem bisherigen Verbot.
Super.
Dazu,
so.
Hatten,
nee, ja? Ich muss dich jetzt unterbrechen. Ich muss ganz, ganz, ganz liebe Grüße an den Christoph Strasser rausschicken. Ey, ernsthaft, ich habe so einen lieben Brief bekommen. Ich habe mich total gefreut. Das ist sozusagen mein erster Fanbrief, Tom. Also E-Mails kamen ja schon mal hin und wieder rein. Und Nachrichten per LinkedIn, aber einen richtigen Brief. Soll ich dir den mal vorlesen?
Unbedingt. Und unseren Hörern auch.
Ja, natürlich. Also, liebe Julia, du hast dich in der aktuellen Folge eures fantastischen Podcasts beschwert, dass du keinen Brief auf deine Print-Kontaktanzeige bekommen hast. Damit sich das bei deiner akustischen Kontaktanzeige nicht wiederholt, schreibe ich dir. Ich höre euren Podcast schon seit über einem Jahr und bin froh, dass ich jeden Monat ein kurzes Update durch zwei fachkundige Hosts aus der Abfallwirtschaft bekomme. Macht weiter so. Und natürlich auf diesem Weg alles Liebe und Gute zum Geburtstag, vor allem aber Gesundheit und Glück. An dieser Stelle, ich hatte Geburtstag, wäre auch nur eine wichtige Nachricht gewesen. Aber ganz, ganz liebe Grüße an dich, Christoph. Ich habe dich auch schon angerufen und mich bedankt. Ich habe mich so gefreut, ey. den hebe ich auch.
Also ich gratuliere dir natürlich auch nochmal auf diesem Wege zum Geburtstag, aber dieses Jahr habe ich es ja auch gar nicht vergessen, sondern habe ja mehrfach gratuliert.
Das stimmt, das hat er. Ich freue mich schon auf
ganz
die Geburtstagseinladung.
Ja? Ganz kurze Frage noch, welche Kontaktanzeige? Ich habe das wieder vergessen.
Ja, ich glaube, du musst nochmal in die letzte Folge reinhören und vielleicht auch alle anderen, die das nicht wissen. Ich werde es dir nicht verraten. Das war was aus dem Studium.
Ah, okay. Also vorletztes Jahr.
Genau. So ungefähr. Dankeschön. Wollen wir mal zum nächsten Thema kommen? Aber ich habe mich total gefreut.
Ja,
Studie zur Plastikverschmutzung weltweit. Wollen wir darüber kurz sprechen, Tom?
Genau, genau. Das ist eine Untersuchung der Universität Leeds in England. Und da haben Forscher festgestellt, dass im Jahr 2020 weltweit etwa 52 Millionen Tonnen Kunststoffprodukte in die Umwelt gelangt sind. Und da gibt es ja immer so gute Vergleiche.
1500 Mal, genau, 1500 Mal würde das um die Erde passen, wenn man es so zusammenlegen würde.
Ich hätte es gerne noch in Elefanten und in Eiffelturmhöhen, hätte ich es auch gerne noch
gehabt. Ich brauche es in Zügen, so Autos. So Autos doch eigentlich auch, ne? Autos auch gut. Stimmt.
Auch gut.
Egal. Ich weiß auch gar nicht, wie man das, naja, anderes Thema. Was ist denn die wichtigste Quelle für die Kunststoffverschmutzung? Ist tatsächlich die fehlende öffentliche Abfallsammlung, das achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen sowie die offene Verbrennung von Plastikabfällen. Die sind identifiziert worden. Das sind die Hauptursachen oder die Quellen.
Genau, und wenn wir über fehlende öffentliche Abfallsammlung reden, dann ist es relativ logisch, dass die sogenannten Hotspots für die Plastikverschmutzung dann auch eher im globalen Süden zu finden sind. Also 20% der festgestellten Menge gelangt allein in Indien in die Umwelt.
Das sind 9,3 Millionen Tonnen. Also Wahnsinn, nur mal, dass man mal so eine, ja, ist Wahnsinn, dass man mal so eine Größenordnung hat. Ich kann es dir jetzt nicht in Elefanten sagen. Was wiegt denn so ein Elefant? Okay, cool. Ich habe keine Ahnung.
Eine Tonne?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, dann kann ich es dir doch in Elefanten sagen. 9,3 Millionen Elefanten.
Sehr schön.
Töre. Nigeria ist dann tatsächlich der nächstgrößte Verschmutzer mit 3,5 Millionen Elefanten oder Tonnen. Und Indonesien mit 3,4 Millionen Tonnen. China ist tatsächlich mit 2,8 Millionen Tonnen auf Platz 4.
Genau. Hat sich da vielleicht schon ein bisschen was getan in den letzten Jahren in China? Würde man ja grundsätzlich eigentlich eher erwarten, dass die weiter größere Mengen, also es fallen ja auf jeden Fall größere Mengen an, aber dass natürlich dann auch nicht mehr größere Mengen in die Umwelt gelangen.
Ja, definitiv. Aber die Frage ist immer, wie diese Studien ja auch erstellt werden, also wie die Daten von wem erhoben werden. Also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen.
Genau, wir haben in Ausgabe 38 darüber berichtet. Online findet man auch einen Link auf die Originalstudie. Kann man sich gerne mal anschauen.
Wir können natürlich auch einfach alles in den Weltraum schießen.
Auch das.
Aber wir sollten vielleicht beim Verpackungsbereich nochmal ganz kurz liebe Grüße an Excel rausschicken.
Genau.
Von dem habe ich ewig nichts gehört.
Ich hatte eben wieder eine Meldung, ging es um Initiative Mülltrennung wirkt, aber auch beste Grüße von mir. Aber lass uns ganz kurz noch bei den Verpackungen bleiben. Wenn wir jetzt bei dem großen Thema waren, Plastikverschmutzung in der Umwelt, kommen wir doch auch mal ins eher Kleinteilige, ohne dass wir jetzt zu tief ins Detail gehen müssen. Aber da gibt es ja auch eine Änderung im Verpackungsgesetz, die jetzt anstehen soll im Herbst hier auf deutscher Ebene. Und da geht es um die lange diskutierte sogenannte Ökologisierung der Lizenzentgelte. Also wo dann bestimmte Verpackungen, die umweltgerechter und vor allen Dingen auch recyclinggerecht hergestellt und konzipiert sind, dass die dann günstiger lizenziert werden können. Und laut letzten Meldungen ist es wohl so, dass das Bundesumweltministerium diese Aufgabe nun der zentralen Stelle Verpackungsregister zuweisen möchte. Da gibt es den einen oder anderen, der das nicht so toll findet. Da gibt es dann dementsprechend bestimmt noch Diskussionen.
Oh, wer hat gemeckert? Also, weißt du, wer gemeckert hat schon?
Oh, ich weiß jetzt nicht, ob die dualen Systeme da so begeistert sind.
Ja, gut, okay. Vielleicht melden die sich ja mal bei uns.
Genau.
Stand da nicht immer noch mal so ein Gast aus? Egal. So, wollen wir jetzt über den Weltraumschrott sprechen?
Absolut. Klingt immer ein bisschen witzig, aber wir hatten ja tatsächlich auch schon mal in einer der vorigen Folgen drüber gesprochen, dass das gar nicht so
es ist, ja, genau.
Unwichtig.
Und ich weiß nicht, was du sagen wolltest, aber es ist nicht so unwichtig. Und deswegen hat die Bundesregierung nämlich jetzt Eckpunkte für ein Weltraumgesetz, WRG, beschlossen. Finde ich interessant.
Ja, wegen der zunehmenden privatwirtschaftlichen Aktivitäten braucht es da wohl eine Regulierung, meint zumindest die Regierung.
New Space Sektor, da darum geht's wohl. Und die sollen jetzt, naja, wahrscheinlich dann zur Kasse gebeten werden, ne? Aber ich finde es ja mal cool, das ist mal ein Thema.
Da ja, und vor allen Dingen.
Da habe ich mal Interesse dran.
Sollen die vor allen Dingen ihren Müll wieder wegräumen?
Ja, ja, genau das.
Und durch die ganzen entsorgten beziehungsweise nicht mehr benutzten Satelliten schwirrt ja wirklich wahnsinnig viel im Weltall herum. Erhöht die Wahrscheinlichkeit von Kollision oder für Kollision. Und dann ist natürlich auch so wichtige Sachen wie Navigation und weitere Informationen durchaus. Ja,
genau, und ein zentrales beschädigt. Ziel der Eckpunkte ist es ja, Weltraumschrott durch präventive Maßnahmen zu reduzieren. Dies soll unter anderem durch die Genehmigungspflicht von Aktivitäten im Weltraum und die Registrierung erfolgen. Es ist endlich mal nicht nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das finde ich super. Wir haben uns ja tatsächlich schon oft genug drüber lustig gemacht, aber das ist gar nicht so ungefährlich, wenn sich da immer mehr und mehr und mehr ansammelt. Also von daher finde ich cool. In Leverkusen kam es wieder zu Schrottdiebstählen aus dem Chempark.
Genau, das hatten wir in einer letzten Ausgabe. Da soll eine Bande von längeren Zeitraum Schrott gestohlen haben, Altmetalle im Millionenumfang.
Das passiert ja aber immer, immer wieder. Also hier in Hamburg bauen die sogar tatsächlich Kabel ab, gehen auf die Gleise, holen sich die ganzen Sachen von der Deutschen Bahn. Das ist wohl auch so, dass die Deutsche Bahn, ich will jetzt bitte keinen dazu animieren, aber tatsächlich die Sachen auch gar nicht so unglaublich gut sichert. Wobei ich mir ja auch mal denke, du kannst auch einfach mal gut so ein GPS-Sender drunter hängen. Also es geht ja nicht nur um Kupferkabel, sondern die holen tatsächlich auch Baumaschinen raus. Also das finde ich schon frech, ne?
Die 6 Verdächtigen im Alter von 31 bis 57 Jahren waren teils bei Schrottunternehmen angestellt, teils bei Firmen, die auf dem Gelände des Chemieparks ansässig sind. Ich habe jetzt nochmal die Meldung aufgerufen. Schaden 3,7 Millionen Euro wird geschätzt.
Und die hat man auf frischer Tat ertappt? Weißt du das?
Nee, ich glaube nicht. Es gab aber eine konzertierte Durchsuchung an 7 Firmen und Wohnungen in NRW und teilweise auch in Sachsen-Anhalt. Seit 2021 sei der Schrott konspirativ abtransportiert und verkauft worden.
Das ist eigentlich so eine super coole Überleitung. Schrott abtransportieren und verkaufen oder einkaufen. Tom, du hast tatsächlich Elektroaltgeräte im Supermarkt abgegeben.
Ja, aber das ist jetzt keine Crime-Geschichte. Also ich habe das ordnungsgemäß gemacht. Es wurde ordnungsgemäß entgegengenommen.
Was hast du abgegeben? Ich will es wissen. Was hast du abgegeben?
ein uraltes iPhone, wo selbst meine Tochter nicht mehr mitspielen wollte. Und eine alte elektrische Zahnbürste. Und weil ich da so einen Spaß und Freude dran hatte, wie gut das funktioniert hat, da stand nämlich einfach nur so ein großer Karton. Der stand neben der Kasse. Mhm. habe ich eine Woche drauf gleich noch was entsorgt.
Was denn?
Das jetzt? Wasserkocher. Habe ich aber nicht abgemessen, ob der nur 25 cm Kannenlänge hatte. Deswegen habe ich es auch ganz heimlich da
reingelegt. Da reingelegt. Also vielleicht doch so ein bisschen crime-mäßig, ne?
Ja,
also ich bin total begeistert, Tom. Wow, du hast es geschafft.
Richtig, ja, war super.
Ich
beim zweiten
noch nicht
Mal war der Karton aber schon recht gut gefüllt. Also da muss man wirklich mal den Dienstleister beauftragen, dass der nochmal kommt und das abholt.
Wir sprechen uns gleich nochmal privat, mein lieber Tom. Ich hab dich richtig lieb. Apropos, ich habe auch noch eine Meldung hier zu verkünden. Also wir haben ja tatsächlich jetzt das Lila Fass, damit sind wir jetzt gestartet.
Yeah.
Das ist ja die Rücknahme über Lila. Lithium Light Appliances, also wirklich für Elektro-Kleinstgeräte. Und die Idee ist es, das eben dann auch auf den Handel auszuweiten, aber jetzt nicht die Supermärkte. Da stehen ja schon Behälter, sondern tatsächlich in Tabakläden und Tankstellen, weil die sind ja noch nicht verpflichtet, Elektro-Altgeräte zu sammeln, obwohl sie die verkaufen, weil der Laden eine Fläche von, jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches, 400 Quadratmetern haben müsste.
Genau, richtig.
Und für mich macht das eigentlich total Sinn, dass man im Kiosk, da wo man sich dann auch die Einweg-E-Zigarette kauft, auch tatsächlich wieder was abgeben kann. Und deswegen habe ich mein Projekt Lila gestartet. Und wir hatten jetzt eine Beiratssitzung, richtig gut, mit BMUV, Umweltbundesamt, Deutsche Umwelthilfe, dann Straubing war mit dabei und das Bayerische Landesamt für Umwelt. Also es ist richtig gut. Ich freue mich da sehr drüber. Und die Farbe Lila ist mega.
Ja, die ist das Beste überhaupt. Aber Elektrogenowelle, da ist ja tatsächlich auch so eine Rücknahmepflicht, zumindest für diese E-Zigaretten in Kiosken und Verkaufsstellen geplant.
Ja.
Aha.
Ich klimper jetzt mit meinen Augen. Ja, tatsächlich, da freue ich mich sehr drüber. Also ich denke ja über Lila schon seit fast 2 Jahren nach.
Und wenn ihr da mit dem BMUV zusammensaßt, haben die was gesagt zur Elektrogenowelle, wann es da weitergeht?
Ja,
5.
Oktober, genau. Die Thekenpflicht kommt ja auch für Wertstoffhöfe. Also alle Wertstoffhöfe müssen jetzt eine Theke installieren und das Sammelstellenlogo, da gibt es ja ganz klare Vorgaben, wie das, in welcher Größe, Rahlfarbe, wie das auszusehen hat. Genau.
Aber Theke hat nichts mit Oktoberfeststimmung zu tun in dem Fall, oder? Kann man das auch einrichten da?
Ich glaube, man könnte das wahrscheinlich auch umbauen. Oh, das war okay. Gestern so witzig. Es hat richtig Spaß gemacht. Also an alle, die gestern mit dabei waren, und diesen Podcast hören, ganz liebe Grüße. Es hat Mords Gaudi gemacht. Und ich bin aber noch zweimal da. Ich bin echt noch zweimal auf dem Oktoberfest. Warst du schon mal auf dem Oktoberfest?
Nein.
Warum nicht?
Vielleicht ist das nicht ganz so meine Veranstaltung.
Aber wenn du noch nie da warst, das weißt du doch gar nicht.
Ja, hast du natürlich einen berechtigten Punkt. Naja, vielleicht wird es ja irgendwann mal.
Ja, mach mal. Also ich gehe gerne mit dir.
Dann muss ich, also jetzt.
dann kannst du gut. Aber dann müssen wir um 11 los. Müssen wir um 11 auch schon Bier trinken. Und
morgens.
Dann geht das halt so bis. Ja. Tom, das Oktoberfest, also die schließen ja alle schon um 22 Uhr. Oder 23 Uhr, ich weiß es gerade nicht. Und dann musst du halt den ganzen Tag durchtrinken.
Ja, 5 Bier sind auch ein Schnitzel.
Ja, genau. Und dann hat man dann hat man auch einen Grund, so auszusehen, wie du jetzt aussiehst.
Du meinst, ich sehe aus, wie du dich fühlst.
Kacke.
Krise. Ich habe hier noch was von Krise stehen.
Was?
Krise. Apropos Krise.
Ja, ich habe das schon verstanden.
Wir hatten ja letzten Monat über Krise auf dem Alttextilmarkt gesprochen. Da gab es ja jetzt noch einige Wortmeldungen der Verbände, die da Unterstützung fordern. Gemeinnützige Sammler fordern finanzielle Unterstützung der Kommunen. Auch andere Verbände haben sich geäußert. Aber ohne, dass wir jetzt groß ausführen müssen, auch beim Altpapier und anderen Sekundärrohstoffen fallen die Preise aufgrund schwacher Nachfrage. Stahlschrott gerade jetzt im September deutlich im Minus. Insgesamt so die Lage jetzt nicht ganz so positiv, würde ich mal behaupten wollen. Merkt ihr das auch in eurer täglichen Arbeit? Kommt das bei euch auch an?
Ich arbeite nicht, Tom. Ich gucke nur zu. Ich sitze hier in so einem Glaskasten und wink immer nur mal raus und tu beschäftigt. Dabei gucke ich die ganze Zeit Videos. Nein, liebe Grüße an Steffi an der Stelle. Nein, Spaß beiseite. Wir merken das natürlich auch. Wir bekommen hier Metallerlöse. Also das verrechnet sich ja so ein bisschen. Aber nochmal, also Metallerlöse sind jetzt nicht der Riesenschub bei uns, weil wir haben natürlich mehr Kosten durch die Sammlung und Sortierung. Und die Recycler haben ja auch nur 30 Tage Zeit. Die haben ja nur einen gewissen Spielraum, in dem sie dann auch die Batterien verwerten müssen. Du kannst also nicht einfach irgendwo lagern und dann mal schauen, wann der beste Metallpreis auf dem Markt ist, sondern ja, du bist da tatsächlich ziemlich an den LME gebunden. Das merken wir natürlich auch. Ja.
Klar, aber schauen wir mal, ob sich die Situation da bessert. Aussichten.
Deswegen kaufe ich kaufe mir nur noch Plastikschmuck. Ich krieg nichts anderes mehr. Kein Gold, kein Silber, kein Platin.
Gut, also da ist natürlich die grundsätzliche wirtschaftliche Lage und konjunkturelle Lage sicherlich der Haupttreiber beziehungsweise das Hauptproblem, dass es da auch wieder anzieht. Und für alles andere haben wir ja die NKWS. Da geht es ja dann vielleicht jetzt im Herbst auch weiter. Schauen wir mal, was da beschlossen wird und ob der Entwurf so bleibt oder wie man sich bei der Ressortabstimmung im Kabinett dann einigt.
Jetzt einigt, ne? Genau, ich bin auch mal total gespannt, wie es da weitergeht. Also ich glaube, sie wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Aber es wird ja dann auch wirklich spannend, was dann auch tatsächlich im Koalitionsvertrag, also wir bewegen uns jetzt wieder auf die Wahlen zu, was dann tatsächlich, also so viel ist ja aus dem Koalitionsvertrag, was das Thema Abfallwirtschaft angeht, noch nicht umgesetzt worden oder angegangen worden. Ich bin mal gespannt, was dann im nächsten drin steht. Ist ja ganz, noch ein bisschen
ganz,
hin.
Ganz kleiner Exkurs noch und Verweis auf unsere aktuelle Ausgabe, also Ausgabe 39 von Neuwied Recycling und Entsorgung. Da berichten wir über einen Vorschlag zu einer Einspeisevergütung für Rezyklate und zwar vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Da hatten wir ja auch die Geschäftsführerin Katharina Reuter.
Ja, das ist eine ganz, ja, unbedingt die Folge nochmal hören mit der Katharina und der Christina. Das hat richtig Spaß gemacht. Da waren wir auch zusammen in Berlin.
Richtig, genau.
Da saßen wir alle in einem Raum. Das war sehr schön. Also,
ist ein bisschen geschallt,
ja, unbedingt
aber
noch mal rein,
so ist das halt.
Ich finde eigentlich alle unsere Folgen total klasse.
Sehr gut. So, ich glaube, wir sind jetzt so, die Sommerloch-Themen sind wir jetzt so ein bisschen durchgegangen. Wir hatten hier noch so ein bisschen andere Crime-Sachen, aber können wir dann ein anderes Mal nochmal berichten, glaube ich. Und ansonsten.
Die sparen wir uns auf. Genau, die sparen wir uns auf. Ansonsten gehen wir jetzt essen, oder? Wollen wir essen gehen?
Aber die Hörer machen auch höchstens eine Pause. Am besten bleiben sie direkt dran, weil wir haben ja auch noch einen Gast in der zweiten Hälfte. Und das geht heute mal in eine ganz andere Richtung. Hatten wir noch nicht. Finanzierung.
Finde ich, genau. Nö, bleibt einfach dran.
Mein Bankenthema.
War gestern mit ihm auf dem Oktoberfest unterwegs. Das war lustig. Also von daher auch nochmal liebe Grüße an unseren Gast, der jetzt gleich euch auf die Ohren kommt.
Aber wir haben nicht auf dem Oktoberfest aufgenommen, weil, ihr habt es ja gehört.
Da ist ja der Tom nicht.
Genau, in diesem Sinne.
Also,
dran.
Danke, ihr Lieben. Wir hören uns dann wieder jetzt gleich und dann im Oktober. Im Oktober.
Genau. Und ein Like da lassen auf allen, auf den Portalen, auf denen ihr den Podcast hört. Danke.
So, Tom, jetzt lass ihn die zweite Hälfte. Tschüss. Ja. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer September-Ausgabe. Und auch heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Gast, mal aus einem ganz anderen Metier. Ich freue mich sehr. Markus Fitt ist heute hier bei uns im Podcast und er ist Vorstandssprecher von Donner & Reuschel. Das ist eine Privatbank, die es schon seit 1798 gibt. Und Markus, du erzählst ganz sicher gleich noch ein bisschen was über dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, moin. Freue mich auch und bin ganz gespannt. Also ich finde allein den Titel Trash Talk, der macht schon spannend. Und ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen geluschert, was ihr da bisher gemacht habt. Muss ich sagen, tolles Format. Freue mich sehr.
Herr Fitt, Dankeschön, moin danke. Auch von meiner Seite. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Privatbank Donner & Reuschel. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen, wie da so die Verknüpfung vielleicht auch ist zu Nachhaltigkeitsthemen und ganz besonders auch zu unserem Thema Trash bzw. Kreislaufwirtschaft.
Klar. Also die Bank ist 1798 gegründet worden und das Thema Nachhaltigkeit hat natürlich früher auch schon eine Rolle gespielt. Das war nur niemandem so klar. Und das Wort Kreislaufwirtschaft, das gab es ja noch gar nicht. War ein Hamburger Reeder damals. Stimmt. Und er hat für seine Kunden über die Weltmeere relativ viel Material verschifft, insbesondere auch nach Südamerika. Sehr erfolgreiche Familie und der 24-Jährige, also es war ein Start-up-Unternehmer, hat eine kleine Versicherungsagentur gehabt und hat eine Bank gegründet, in damals noch Dänisch-Altona. Und über diese vielen Jahrhunderte, wir haben gerade letztes Jahr unser 225-jähriges Jubiläum im Hamburger Rathaus gefeiert, da ist viel zusammengekommen. Also die Bismarcks zum Beispiel, der deutsche Kaiser und die Familie mit Riesenwäldern, waren natürlich maßgeblich auch bei uns ein Global Player. Wir haben, die Bank war die Hausbank des deutschen Kaisers und auch des dänischen Könighauses aus alter Verbundenheit. Da haben wir auch immer noch Kontakte. Und da sieht man natürlich auch, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Also die Bismarcks, ich will nicht sagen die Sammelwald, aber die haben natürlich riesen Anwesen. Und da haben wir relativ viel auch mit zu tun. Das hat uns auch mal in der jüngeren Geschichte der Bank dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir fangen an, beim CO2-Footprint für die Bank eben darüber nachzudenken, dass wir eigene Wälder, Wiesen oder sagen wir mal Freizeitbereiche schaffen, wo auch die Mitarbeitenden hingehen können, wo aber auch am Ende des Tages was Vernünftiges mit geschieht. Wir haben einen eigenen Bienenstock. Wir haben also 4 Bienenvölker in München zum Beispiel auf unserer Dachterrasse gemacht. Also das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Donner & Reuschel eine große Rolle, weil wenn wir nicht die Verantwortung für die Zukunft übernehmen, dann haben wir irgendwann keine Zukunft mehr und das haben wir relativ früh erkannt. Jetzt sage ich noch was zu mir selber, weil mir ist das jetzt so, als ich gestern darüber nachgedacht habe, was kommt da morgen, ist mir nochmal eingefallen, dass ich im Alter von 12 Jahren eine Altpapiersammlung in meinem Wohnbezirk organisiert habe mit anderen Schülern. Und das Coole war damals, deswegen habe ich richtig Appetit bekommen, wir haben das Altpapier in einem damaligen Passat-Kombi bei meinem Onkel, weil das dann zu einem Recyclingunternehmen gebracht und haben richtig ordentlich Geld dafür kassiert. Und wir haben hinterher eine Riesenfete gemacht von dem Ganzen, was wir in dem Wohnbezirk gemacht haben. Wir waren die Ersten, die eine Altpapiersammlung damals organisiert haben. Ich weiß gar nicht, ob es heute dafür noch Geld gäbe, aber das war eine richtig coole Geschichte. Und da muss ich sagen, da kriegt man dann auch Lust auf solche Sachen. Wir wollten was Gutes tun, auf der anderen Seite aber auch, daraus wurde dann auch was Schönes, was die Jugendlichen, Kinder, Jugendlichen auch natürlich auch beflügelt hat.
Der Altpapierpreis pro Tonne ist aktuell so etwas über 100 Euro.
Ja, wir haben ja keine Tonne damals gesammelt, aber das war schon, das waren über, ich glaube, 200 D-Mark, die wir da ungefähr gekriegt haben. Das war für so 12, 13 Kids, war das schon relativ viel Geld.
Auf jeden Fall.
Ey, damit kann man eine ordentliche Party feiern. Also das ist schon
auf jeden Fall.
Schon gar nicht so schlecht. Wenn du erzählst, weil wir schweifen jetzt zwar gerade in der einen Richtung so ein bisschen ab, aber es ist spannend. Ihr habt letztes Jahr Geburtstag gefeiert. Jetzt hast du ja gerade von tollen, tollen Dingen, die ihr so intern auch macht, ne, Bienenstock Wälder, also Beforstung und dann natürlich auch den Freizeitcharakter, also den sozialen Aspekt, dass die Mitarbeiter da hingehen können. Habt ihr da auch drüber nachgedacht, als ihr gefeiert habt? Also irgendwie Mehrweggeschirr oder...
Natürlich.
Also habt ihr sowas da auch angedacht?
Ja, wir haben vor sehr vielen Jahren angefangen, uns nachhaltig auszurichten. Bei uns gibt es zwei Dimensionen. Ja. Das eine ist die Dimension, Das sind die Vermögen unserer Kunden, die wir treuhändig verwalten. Und das ist eins unserer Kerngeschäfte, also Asset Management, würde man neudeutsch sagen, dass wir da eine eigene Linie frühzeitig entwickelt haben, die den Footprint, so nennen wir das, von Anlageentscheidungen und Unternehmen dann auch kontrolliert. Also da wird dann sehr genau geguckt, in welche Unternehmen wird investiert und wie ist deren Nachhaltigkeit, also mit Interviews, mit Datenbanken. Das ist gar nicht so einfach, aber ihr werdet das wahrscheinlich auch wissen. Die Informationen sind ja nicht so einfach verfügbar. Es wird zwar besser, aber das war schon eine Heidenarbeit. Und der zweite Part war natürlich auch unsere Innenorganisation. Also wir haben vor vielen Jahren angefangen, das mit den Bienenstöcken, das ist jetzt auch schon sicherlich 6-7 Jahre her. Also wir schenken auch unseren Kunden einmal im Jahr dann unsere Honigernte, die wir gemacht haben. Die wird schön abgefüllt mit einem befreundeten Imker. Wir machen das dann zusammen. Die Mitarbeitenden können dann auch dabei sein, also sowohl wenn die Bienen wieder zu uns zurückkommen, die überwintern nicht in der Bank, auch nicht im Tresor. Das wird zwar immer mal behauptet, aber die sind beim Imker und die kommen dann im Frühjahr wieder zu uns zurück ins schöne Schwabing und schwirren direkt in unserem Park neben dem Bankhaus dann in der Friedrichstraße. Und wir haben andere Dinge gemacht. Wir haben einen Nachhaltigkeitsrat gegründet und haben dann angefangen, mit den Mitarbeitenden zu überlegen, an welchen Enden und Ecken haben wir eigentlich ein Thema. Also es gibt ja viele, viele Dinge, die man relativ leicht machen kann. Und ich sage immer, bevor wir uns mit den komplexen Themen auseinandersetzen, die sehr viel Aufwand und Bürokratie mit sich bringen, sollten wir erstmal anfangen mit den einfachen Dingen. Und der andere Grund ist natürlich auch, wenn man was tut, muss die Menschen ja dahin bringen, dass sie das internalisieren, wenn du was tust, dann nimmst du das auch eher in dich auf, wenn es praktikabel ist, wenn es realistisch ist. Wenn es kompliziert ist, tun die Menschen sich halt verdammt schwer. Und wir wollen ja auch das Denken verändern. Bei uns hatte das zum Beispiel zur Folge, dass wir überall kleine Brunnen in der Bank installiert haben. Also bei uns wurden die, wir haben Bismarckwasser gehabt, sage ich jetzt mal hier, natürlich vom deutschen Kaiser. Aber wir haben dann irgendwann die Bismarckflaschen abgeschafft und haben angefangen, selber mit Karaffen, mit entsprechenden Einrichtungen in jeder Etage, in jedem Büro einen Beitrag dazu zu leisten, dass die ganze Transportsumme vom Wasser mit all dem, was damit verbunden ist, dass wir das reduziert haben. Und ich muss sagen, das sieht auch sehr schön aus. Also wir haben das auch ästhetisch gut gelöst, sodass die Menschen am Ende sagen, wow, ist eine coole Sache, was ihr da macht. Und so sind wir mit dem Nachhaltigkeitsrat einmal durch die Bank marschiert, einmal virtuell in Meetings, wo wir dann überlegt haben, was ist da eigentlich zu tun? Wie trennen wir zum Beispiel in den Küchen die Wertstoffe?
Ja,
ich meine, das ist ja auch ein Punkt, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das Wort Wertstoffe, das sagt ja auch, das ist jetzt kein Trash, das ist ein Wert, das ist ein Asset.
Ja.
Und wenn man dieses sich vergegenwärtigt, dann geht man da auch anders mit um. Und so sind wir tief ins Innere marschiert. Der Nachhaltigkeitsrat hat dann auch verschiedene Arbeitsgruppen gegründet, um dann zu schauen, was ist eigentlich die Antwort dafür. Also das fängt dann an über den Fahrzeugpark, den wir dann geändert haben. Wobei, muss ja aus heutiger Sicht sagen, wir alle wissen nicht, wie langfristig nachhaltig wirklich alles ist, weil es stellen sich ja doch viele Fragen. Also auch bei unseren Elektroautos, die wir haben dafür, ist ja die Frage, wie ist das mit den Batterien on the long run? Wo kommt der Strom her?
Ja.
Und wenn man da einfach mit anfängt mit dem Thema, dann kann man zwar viel machen, aber man steht schon auch vor großen Herausforderungen, ne? Weil es gibt nicht die Wahrheit. Und wir haben es ja auch in der politischen Diskussion um die Kernenergie gesehen. Da muss man erstmal hin und sich intensiv damit beschäftigen. Zu dem anderen Aspekt, zu dem Sozialen. Wir sind ja eine Bank für sehr anspruchsvolle Kunden und wir finden, dass wir alle ein Interesse daran haben müssen. Man sieht es vielleicht gerade sehr extrem auch in Amerika, was die Wahl anbetrifft. Die Gesellschaft ist sehr gespalten und spaltet sich weiter. Wir haben natürlich das Thema, wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass wir in der Gesellschaft, in der wir leben, friedlich leben können und dass wir Das sehe ich gerade in den letzten Wochen mit großer Besorgnis, dass wir nicht so ein massives soziales Gefälle haben. Wenn man heute durch die Städte geht, ich war letzte Woche in Berlin und bin damit durch die Friedrichstraße gegangen. So viele leere Geschäfte habe ich da lange nicht mehr gesehen. Und es war auch wenig los. Das Lafayette wurde leer geräumt, da standen noch kleine Transportwagen drin. Und überall habe ich Menschen gesehen, die irgendwo Unterstützung gesucht haben. Und da kann man als Bank natürlich einen Beitrag zu leisten. Deswegen haben wir eine Corporate Social Responsibility Beauftragte vor vielen Jahren etabliert. Das war die Nathalie Schmidt in München. Die Nathalie hat das hervorragend gemacht, weil die selber auch sehr stark privat engagiert war im Charity-Bereich. Und Nathalie hat dann verschiedene Aktivitäten von uns begleitet, vom Münchner Waisenhaus, wo die Mitarbeiter auch einen sozialen Tag gemacht haben, bis hin zu Children for a Better World oder in Hamburg. Hamburg macht Kinder gesund. Wir haben relativ viele Institutionen unterstützt, wo eben auch Hilfe notwendig war. Und Julia, zu der Frage nochmal zurück. Gerade im letzten Jahr, im Jubiläumsjahr, haben wir relativ viele Spendenaktivitäten gemacht. Wir haben über 100 Einzelspenden in mindestens 5.000 Euro Größen an verschiedenste Institutionen gegeben. Die konnten sich bei uns auch offen bewerben. Also da ging es auch darum, keine Selektion über die Kundschaft vorzunehmen, sondern wirklich auch die Breite zu erreichen.
Ja.
Sie haben es angesprochen, Vermögensverwaltung, Asset Management, Ihre Kunden. Wie stark spielt da oder wie hat sich das geändert vielleicht auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle? Ich habe auf Ihrer Internetseite der Bank gesehen, da gab es ein Projekt 2018 zusammen mit einer Schweizer Bank, da ging es um eine Anlagemöglichkeit, genau, Globalance, um eine Anlagemöglichkeit in Nachhaltigkeit. Da war auch ein Thema, was da aufgelistet wurde, Kreislaufwirtschaft. Wie nehmen Sie das wahr? Spielt das immer eine größere Rolle?
Ja, also schon vor 2018, muss ich sagen, hatten wir eine Positionierung in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt. Wir haben immer überlegt, welche Themen sind eigentlich Themen, die übermorgen wichtig sind. Und da gehörte natürlich Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit dazu. Wir haben aber auch sehr früh angefangen, speziell für Frauenformate zu machen. Ja, also das war das zweite Thema. Das hat auch ein bisschen was mit dem Sozialen auch zu tun. Wir haben viele Aktivitäten unterstützt, ob das jetzt Frauen in die Aufsichtsräte waren oder andere Themen, und haben uns damit beschäftigt. Und eines Tages klopfte die Globalance Bank aus der Schweiz bei uns an und haben gesagt, ja, sie haben den deutschen Markt gescreent und haben festgestellt, dass wir da besonders positiv auffällig sind, und sie suchen einen Kooperationspartner, um investieren in Nachhaltigkeit im deutschen Markt zu etablieren. Die waren schon mehrfach ausgezeichnet worden in der Schweiz. Und der Reto Ringer, das ist quasi damals der Gründer gewesen dieser Schweizer Bank Asset Management Einheit, der und sein Team haben sich dann mit uns mehrfach verabredet und getroffen, und wir haben gesagt, ja, das ist auch richtig. Wir haben das früher gemacht. Wir hatten mit einer anderen Schweizer Privatbank, waren wir immer in den Pitches, wenn es ums Vermögensmanagement nachhaltig ging, waren wir die Wettbewerber. Und dann haben wir gesagt, na gut, also das ist doch was, und haben mit Globalance zusammen eine eigene Niederlassung gegründet unter der Regie von Donner und Reuschel, mit einer eigenen Niederlassung in München, die dann Globalance und uns vom Management quasi gehört. Klingt jetzt so kapitalistisch, sondern was mit uns interagiert. Ja, die waren eine eigene Einheit, denen haben wir auch die Freiheitsgrade gelassen. Und das meinte ich eben auch mit Footprint. Wir haben bei diesem Investmentkonzept festgestellt, dass das Investieren in nachhaltige Lösungen auch bessere Renditen bringt. Weil wir sagen, Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, das Management, die sind auch erfolgreicher, weil diese Manager, Managerinnen dieser Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, anscheinend dazu neigen, gründlicher hinter die Dinge zu schauen. Und das ist für die Unternehmensentwicklung gut, und das ist aber auch gerade in dem Bereich gut. Und mit dieser Erfahrung, dass die dahinter schauen, haben wir dann gesagt, kann man natürlich bei der Vermögensanlage auch eine Outperformance erwirtschaften. Das wollen ja unsere Kunden. Unsere Kunden wollen ja, dass wir ihr Geld besser bewirtschaften, als es ein normales Investment in den Markt beinhaltet. Aber ich sage ganz ehrlich, aus heutiger Sicht, jetzt kam ja dann irgendwann die große Regulatorikwelle. Wir haben auch einen eigenen Nachhaltigkeitsfonds. Das ist schon eine Wissenschaft für sich. Wenn man sich die Veröffentlichungen anschaut, die da jeden Tag reinkommen, ja, was ist ein ESG-Rating? Ist jetzt die Rüstungsindustrie, die Diskussion führen wir ja gerade, ist die jetzt nachhaltig oder ist sie nicht nachhaltig? Ja, also solche Punkte, früher ging es gefühlt, glaube ich, immer um den ökologischen Landbau. Ja, aber ja. Das ist ja viel, viel mehr. So, und da müssen auch noch Antworten gefunden werden.
Ja, also definitiv. Einmal, wenn wir auf die Kreislaufwirtschaft schauen, da ist ja auch zum politisch viel Unterstützung, zumindest wird viel Unterstützung geäußert. Die Aussichten der Branche sind eigentlich ganz gut, aber gleichzeitig klagen halt auch viele Unternehmen, dass sie Investitionen nicht tätigen können, die Bedingungen einfach zu unsicher sind. Nehmen Sie das auch wahr oder kommt das bei Ihnen an, dass bestimmte Projekte vielleicht Finanzierung brauchen und dass es da Schwierigkeiten gibt?
Ja, also ich war 9 Jahre Bankenpräsident in Hamburg für den Norddeutschen Bankenverband, für Hamburg und dann auch für Niedersachsen und Bremen. Und in Bayern bin ich im Vorstand des Bankenverbandes. Ich sehe auch übergeordnet, weil wir ja auch die Interessensvertretung der Banken dann gegenüber der Politik machen, was da los ist. Ich nehme jetzt mal ein prominentes Beispiel, weil das jeder auch sofort sieht. Krauss Maffei brauchte Kreditmittel, um zu investieren, ihre Produktion auszuweiten. Eine große Landesbank im Süden hatte das Problem, sie konnten ihnen nach ihrer Auslegung der Statuten, konnten sie denen keinen Kredit geben. Ja, und eine Großbank, also das Thema lief auch öffentlich durch die Medien. Also es war so, die Aussage von Krauss Maffei, bei deutschen Banken kriegen wir keinen Kredit. Und das ist auch so, wenn Sie jetzt, ich will jetzt da nicht einzelne Institute rauspicken, aber wenn Sie jetzt zu den großen französischen Banken zum Beispiel gegangen wären, ja, sag mal, die BNP als Beispiel, ja, da bin ich mir sicher, da wären Sie anders behandelt worden, weil, und das ist der Punkt, wir reden in Europa von einem einheitlichen Wettbewerbsumfeld, wir reden eigentlich von einem Binnenmarkt. Bin gerade letztes Wochenende von Österreich wieder zurück nach München gefahren. Ich habe im Salzburger Land keine einzige Grenzkontrolle, überhaupt nichts gehabt. Einen Tag später wäre wahrscheinlich Frau Faeser da gewesen und hätte uns kontrolliert. Aber ich konnte die Grenze gar nicht erkennen. Also ich habe mich ja bemüht. Plötzlich waren die Verkehrsschilder auf der Autobahn blau. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bist du in Deutschland.
So, Handyempfang hätte man es vielleicht.
Ja, das Handyempfang, der wurde schlechter. Also der war in den Bergen sogar besser. Aber der Punkt ist, wir brauchen eine einheitliche.
Warte, Markus, noch eins, ganz kurz, noch eins. Man erkennt es auch an der Geschwindigkeitsbegrenzung.
Auch das, ja, stimmt.
Also es gibt schon ein paar Indikatoren, woran man Österreich erkennt. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Also gerade auch zwischen den Ortschaften, ne? Also da muss ich sagen, das ist schon interessant. Aber zurück, wir brauchen ein einheitliches europäisches Wettbewerbsumfeld. Ja. Und was die Politik macht ist, die machen im Eifer des Gefechtes, um in der öffentlichen Meinung Zuneigung von den potenziellen Wählern zu bekommen, relativ schnell viel Bullshit. Und da muss man sagen, wenn ich Nachhaltigkeit will, dann muss ich auch hergehen und muss auch die Rahmenbedingungen, die ich mit den Gesetzen quasi auslöse, die muss ich auch unterstützen. Der Bundesverband der Investmentgesellschaften zum Beispiel, der hat gerade vor kurzem dann aus den aktuellen Regulatorik-Überlegungen mal zusammengefasst, wie ist es denn genau zu verstehen mit so einer nachhaltigen Anlage? Eigentlich hätten so Fragen von einer europäischen Ratingagentur, ja, die hätte viel früher gestellt werden können. Wie machen wir das denn mit einer europäischen Ratingagentur in Nachhaltigkeitsfragen? So, und wenn du dann mal diese Daten nimmst und schaust, ich muss sagen, wenn man da tiefer reinguckt, hat man mehr Fragezeichen als Ausrufungszeichen. Und wenn das wirklich gefördert werden soll, muss der Staat das auch ganzheitlich begreifen. Und nicht nur irgendwas machen. Und dann kommt die Bankenaufsicht, die ja jetzt auch nach vielen schwierigen Phasen, die die Bankenaufsicht immer wieder gehabt hat, mit größeren Fällen, wo eben Schieflagen entstanden sind. Jetzt wollen sie besonders hart sein. Jetzt fangen sie an, was zu prüfen, wo sie noch gar nicht wissen, wie ist denn eigentlich die Wahrheit, was ist eigentlich angemessen und richtig. Mir wäre daran gelegen, sagen wir in Deutschland einen sehr, macht es vielleicht auch schwieriger, einen sehr kleinteiligen Bankenmarkt mit 60% Marktanteil der Sparkassen. Die haben zwar den DSGV, aber jede Sparkasse muss ja selber auch Verantwortung leben. Bei den Volksbanken mit 35% Marktanteil und der Rest sind die privaten Banken, Auslandsbanken. Da wäre vielleicht ein Akt des übergreifenden gemeinsamen Nachdenkens über, welche Infrastruktur brauchen wir eigentlich, damit es gut geht. Und da muss die Investmentindustrie mit der Bankbranche, da gibt es zwar relativ viele Häuser, die ja miteinander verwandt sind, aber es gibt auch unabhängige Player, da muss man die halt wirklich mal zusammenbringen. Und wenn wir an die großen weltweiten Player denken in dieser Branche, ich nenne jetzt auch mal hier nur exemplarisch BlackRock oder Amundi oder so. Das sind ja weltweite Adressen. Deren Asset Management macht ja nicht an der deutschen Grenze halt. So. Und deswegen muss diese Regulierung auch einfach deutlich weitergedacht werden. Und da ist was zu tun. Und Sie sehen es ganz konkret jetzt bei der Umsetzung für den kleinen Mittelständler. Da hat die Volksbank mit ihm ein anderes Formular. Die will was anderes wissen wie die Sparkasse oder wie die private Bank um die Ecke.
Ja.
Und das ist ein Problem. Ja, also ich finde, da muss mehr gehen. Und wenn man jetzt mal, wir reden ja immer von Digitalisierung an allen Ecken und Enden. Wenn man mal überlegt, es gibt ja bei den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern gibt es ja auch viele Standardanwendungen. Wenn man hergehen könnte und hätte über diese Applikationen eine vernünftige Datenvorsorge und einheitliche Standards, dann könnte die Arbeit auch für alle deutlich vereinfacht werden und sicherer werden. Ja, und da ist noch deutlicher Handlungsbedarf.
Also, ich habe noch ganz viele Fragen. Ja, definitiv.
Ja, dann schieß los.
Also, jetzt gucken wir, also ich gebe dir total recht, Markus, dieses ganze eher europäischer Denken, vielleicht sogar also auch wirklich mal global denken, ist, glaube ich, ist ja auch tatsächlich im Supply Chain Management, und das ist jetzt vielleicht sozusagen das Pendant, also überall da, wo ja auch Mengen sind, ist ja auch irgendwie Geld oder eben halt auch nicht, ist ja tatsächlich das Pendant. Mir fehlt das auch manchmal, dass wir so ein bisschen größer denken und auch mal schauen, was tut eigentlich so der Rest der Welt. Gibt es für dich, wenn du jetzt mal, ich meine, du bist ja auch sehr, sehr viel unterwegs und du bist ja auch international schon sehr erfahren. Sagst du echt, okay, in Asien oder in Amerika machen sie es total anders und das ist wesentlich besser, also könnten wir uns was abgucken? Oder sagst du, eigentlich sind wir schon auf einem ganz guten Weg, aber du hast es ja gerade gesagt, die Regulatorik müsste noch ein bisschen offener oder einheitlicher gedacht werden? Sind wir Vorreiter oder sind wir hinten dran?
Also ich glaube, von
oder
der
sind wir
Haltung
ganz anders?
Auch, ja, also wir sind ja noch lange nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Also das ist sicherlich so, alle versuchen beim großen Nenner gemeinsam zu partizipieren und jeder versucht vom Topf möglichst viel abzukriegen. So, und was er jetzt einbringt, also auch die Flüchtlingsdiskussion hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Da ist ein gemeinsames europäisches politisches Agieren ist dringend erforderlich.
Ja.
Wenn man jetzt in die USA guckt und für da gerade, gehe jetzt im Oktober auch wieder mal für 3 Wochen in die USA, gucke mir auch mal die Wahl selber in Washington an, weil mich das einfach auch interessiert. Aber ich höre jetzt im Vorfeld relativ viel aus dem Netzwerk, die gerade drüben waren. Amerika denkt ja wirklich anders. Ja, also da haben wir auch, man sieht es ja in der Diskussion, die öffentlich da ist zu den Wahlen und was bei der Wahl eigentlich entscheidend ist. Ja, also schön, wenn Taylor Swift sich äußert, was sie wählen will, aber ich muss mir meine Meinung bilden, was ist für mich eigentlich die richtige Lösung. Ja, ein toller Star. Ich finde das auch vielleicht politisch vom Trend her gar nicht schlecht, dass sie Demokraten da unterstützt. Aber wenn man mal runterguckt, dann muss der Unternehmer eigentlich selber verstehen, was er da tut und warum er das tut. Und das sind manche große Unternehmen sind da sehr, sehr weit schon. Ja, die haben das verstanden, die tun das aus eigenem Antrieb. Und anderen, die interessiert es einfach nicht. Die machen so weiter, wie es ist und machen Etikettenschwindel und versuchen alles Mögliche, um möglichst maximale Erträge abzugreifen. So, und jetzt kommen wir, wenn wir jetzt auf die Weltkugel mal von oben aus dem Orbit drauf gucken, dann haben wir natürlich ganz andere, und da kommen wir wieder zum eigentlichen Punkt, nämlich Werte. Was haben wir eigentlich für Werte? Und wir haben sicherlich andere gesellschaftliche Werte in China oder in Indien, ja, oder in Amerika oder in Russland, so, oder wo auch immer. Ja? Und interessanterweise sind manche Länder, von denen wir es nicht erwarten, viel, viel weiter, weil sie das Thema viel früher erkannt haben, wo es drum geht. Mhm. Und es gibt andere Länder, die haben halt die rote Laterne. Aber die Basis, warum das so ist, ist der gesellschaftliche Konsens. Worum geht es hier eigentlich? Und das, finde ich, ist ja bei Kreislaufwirtschaft eigentlich auch das Thema. Wenn ich einen Wertstoff habe, dann kann ich mir auch Gedanken machen, was kann ich aus dem eigentlich am besten am Ende tun? Ich sehe das bei meinem Sohn in der Schule, basteln die auch mit ausrangierten Joghurtbechern oder anderen Dingen. Das, finde ich, ist ein kleiner Anfang für die Kinder, aber einfach auch zu verstehen, wo geht's. Und der Kleine von mir, der ist jetzt 7 Jahre alt, der versteht das schon ganz genau. Der guckt ganz genau, wo muss was hin, was mache ich da, wie funktioniert es. Da vielleicht ein kleiner Schwenk noch. Ich habe auch eine Wohnung in München, weil Donner und Reuschel ist ja stark in Hamburg und München. In München funktioniert das ganze Thema wieder ganz anders. Also wenn ich mir Mülltrennung anschaue, ja, dann sind die Themen hier im Norden viel strenger und konsequenter gelebt als beispielsweise in München. Und gelegentlich sehe ich dann auch, wenn die Kollegen von den Stadtwerken kommen, dass dann die 3 Tonnen doch irgendwie in derselben großen Box landen, wo ich sage, na, also das ist ja jetzt irgendwie auch unglaubwürdig. Und das ist so der Punkt. All das, was wir da tun, von den Werten her, von den Dingen, wie wir es umsetzen, muss auch glaubwürdig sein. Sonst, wenn man merkt, das ist nur Show, dann ist auch die Motivation, da mitzumachen, sich zu instrumentalisieren lassen für eine Show, die ist ja eigentlich auch nicht da.
Definitiv, das macht das, da fragt man sich dann auch als Bürger, warum tue ich das Ganze? Aber das mit den Werten finde ich schon ganz richtig. Also, wenn man so nach Asien schaut, man hat auch das Gefühl, die Werte sind ganz anders, auch genau in den USA, ganz sicher auch wieder in Afrika. Aber wir haben das Thema gerade im Rahmen oder in der Kreislaufwirtschaft, wir wollen Entkopplung, wir wollen die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes, gleichzeitig aber auch die Ressourcenschonung, weniger Umweltauswirkungen. Wir wollen ja auch weiter konsumieren. Wir sind ja auch nicht gerade der Staat, oder Europa ist ja jetzt auch nicht groß im Verzichten. So. Also wir kaufen ja trotzdem weiter Klamotten, trotzdem weiter Handys. Nichtsdestotrotz, wir wollen autark sein, wir wollen uns ja nicht mehr von den Rohstoffen der anderen Länder abhängig machen. Und die Kreislaufwirtschaft oder die Verwertungsindustrie, ich nenne es jetzt mal so, Verwertungsindustrie, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht, klagt darüber, dass es hier alles so teuer ist. Also dass die Energiepreise so hoch sind, dass die Umweltauflagen so hoch sind, dass man auch nicht richtig, und jetzt komme ich sozusagen ja dann auch wieder zum Bankenthema, dass man auch nicht richtig investieren kann. Und dann ja tatsächlich auch abwandern. Also wir sehen das jetzt auch im Batteriebereich. Ganz viel wurde announced, ganz viel wurde gesagt. Und dann plötzlich wird abgezogen und man geht in die USA. Liegt es daran, Markus, dass es doch sehr schwierig ist, hier dann auch einen Kredit oder finanzielle Unterstützung zu bekommen, um solche Anlagen aufzubauen, um dann auch tatsächlich, auch wenn sie sich in den ersten Jahren noch nicht so wirklich rentieren, weil das Material noch nicht da ist, aber man einfach sagt, okay, Donner und Reuschel, Ich schwöre, in 9 Jahren oder in 8 Jahren kommt wirklich das Geld rein, weil dann boomt die E-Mobilität und die Batterien kommen zurück und dann läuft die Anlage. Oder sagst du, nee, da sind wir irgendwie so ein bisschen noch zu bürokratisch unterwegs. Also was ist das?
Ich glaube, die politischen Rahmenbedingungen. Ja, ich glaube, die politischen Rahmenbedingungen, die fördern das wirklich oder erschweren das. Wenn du heute nicht weißt, wie lange die Förderung überhaupt gilt. Also wir haben es ja auch gehabt, gerade auch in der Energiewirtschaft, ja, dass Themen dann programmatisch gefördert wurden und an jeder Litfaßsäule wurden sie auch von den Parteien beworben. Und dann irgendwann wurden die ganzen Themen wieder einkassiert. So, du brauchst, wenn du investieren willst, Investitionssicherheit. Und wir haben hier keine langfristige Planbarkeit. Also die Dinge, die hier gemacht werden, da ist Deutschland, finde ich, auch ein besonders schwieriger Standort, geben dem Investor nicht die Möglichkeit, dass er weiß, was ist noch dran. Schauen wir uns doch mal gerade die Diskussion um die Intel-Fabrik an. Ja, da werden Unsummen vom Staat zur Verfügung gestellt. Ich muss mal sagen, wenn man das mal auf den Arbeitsplatz durchrechnet, da stellen sich große Fragen. Wie wirtschaftlich soll das überhaupt sein, was da gebaut worden wäre? So, und jetzt ist aus kurzfristiger Sicht des Unternehmens das Thema gerade nicht opportun und dann wird das Thema erstmal wieder zurückgestellt. Ich bin mal gespannt, ob die Chipwerke überhaupt gebaut werden. Bin da sehr, sehr kritisch. Und in den einfachsten Dingen, die Politik machen könnte, nämlich gute Gesetze, Klarheit, Transparenz und Verlässlichkeit, da könnte doch eigentlich der Erfolgshebel liegen. Ja, wir haben es gesehen, der Biden, der ja immer so ein bisschen dargestellt wird, ich finde falscherweise als eingeschlafener Präsident, aber der hat durch die Gesetzgebung, die er gemacht hat, relativ viele Investitionsmittel in die USA gelockt. Das hat funktioniert. Und ich sehe viele, auch unsere Kunden, die zum Beispiel Zulieferer in der Automobilindustrie sind, die gehen gerne in die USA. Die gehen übrigens auch komischerweise, also aus unserer Sicht, gerne nach China. Weil da gibt es keine, großen Diskussionen. Die Leute kommen, die sind nur dann krank, wenn sie krank sind und nicht dann krank, wenn sie keine Lust haben. Die haben auch, was die Interessensvertretung anbetrifft, klare Prinzipien. Und das, finde ich, zeigt, es gibt hier auch den Wettkampf über die politischen Systeme. Und da muss, komme ich wieder zurück, bin ein sehr bekennender Europäer, da muss definitiv jetzt von der Kommission auf europäischer Ebene wirklich ein Ruck gemacht werden. Da nützt ja nichts, wenn Frau von der Leyen sich schmückt mit diesen Nachhaltigkeitsthemen. Am Ende müssen sie in die nationale Gesetzgebung umgesetzt werden und zwar bitte gleich und nicht in einem Land hart und in einem anderen Land weich. Da haben wir verschobene Wettbewerbsthemen und das macht es verdammt schwierig. Vielleicht noch eine Frage zu Kreditthemen. Auch in der Kreditvergabe spielen ja diese Ratings, wie gesagt, eben auch eine große Rolle und deswegen brauchen wir meines Erachtens da eine einheitliche Umsetzung auch in der Regulatorik. Und ich sehe das ja gerade selber. Ich habe gerade eine sehr spannende Anfrage in meinem privaten Umfeld erlebt. Es gibt sehr interessante Ideen, wie man Kreislaufwirtschaft geschickt und modern und zukunftsweisend gestalten kann. Aber dass die Gehör kriegen und dass die Finanzbranche bereit ist, den entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen, das ist in der Regel ein langer Weg. Ja, jetzt haben wir gerade das Thema mit den Immobilienprojektfinanzierungen, wo die Kreditinstitute massiv an dieser Entwicklung der Immobilienkredite leiden. Und das offene Ohr für das neue Risiko, vielleicht attraktives Risiko und auch umwelttechnisch zukunftsweisendes Risiko, das fehlt. Und da muss angesetzt werden. Insofern brauchen wir da vielleicht auch einen stärkeren gesellschaftlichen Konsens.
Das ist super interessant, dass Sie das gerade sagen. Sorry,
Julia. Ja, nee, bitte, Tom. Nee, ich bin nur gerade total begeistert, weil man sieht ja auch so viele Startups, die gute Ideen haben, wo die Prozesse vielleicht noch nicht so richtig schmieren sozusagen, also noch nicht so richtig rund laufen, wo man einfach vielleicht, und dann könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch als Kreditinstitut zu bürokratisch an die ganze Sache rangeht und vielleicht auch gar nicht so unbedingt die Idee sieht, sondern dann wieder so eine Bewertungsmatrix hat, die viel zu bürokratisch ist und viel zu starr. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns auch sehr hemmt. Und da gebe ich dir auch recht, Markus. Die Regulatorik, also die ganze Gesetzgebung, um ehrlich zu sein, die ist auch viel zu langsam. Also das dauert alles. Das ist alles so zäh. Und jetzt beschäftigen wir uns ja eigentlich schon wieder mit den Wahlen. Also da tut sich herzlich wenig. Und auch die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft, das, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, an der Stelle auch nochmal, ist ja auch nicht umgesetzt worden. Also wir tun uns damit eigentlich gar keinen Gefallen und bleiben damit auch so leicht unglaubwürdig. Also ich kann das nur total verstehen und das gerade das Thema der Startups ist ein ganz, ganz wichtiges. Da gibt's gute Ideen, die dann nicht Gehör finden, eben nicht die Kreditwürdigkeit haben und das finde ich auch sehr, sehr schade. Also ich will jetzt selbst kein Startup mehr gründen, dafür bin ich auch zu alt. Ich weiß auch gar nicht, wann Startup ein Startup ist oder bis wann. Aber das ist, glaube ich, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man da auch diskutieren muss.
Aber das ist ja auch nicht so, dass die Banken unbedingt die Sehnsucht haben, mit möglichst viel Papier die Kunden zu interviewen. Also da muss ich sogar sagen, wenn ich kritisch auf die Bankbranche drauf gucke, hat die Bankbranche es eigentlich versäumt. Aus dieser Erkenntnis, das würde Google oder Microsoft ganz anders machen oder Apple oder wie auch immer, Erkenntnis des Know Your Customers hätte man viel mehr machen können, auch als Geschäftsmodell. Aber Banken waren da sehr vornehm zurückhaltend. Die Anforderungen kommen sehr stark aus der Politik und der Regulatorik-Umsetzung. Also
ja.
Da muss angefangen werden. Und da ist auch, finde ich, also ich war immer gegen zu viel Regulatorik. An manchen Ecken würde ich sagen, eine einheitliche, koordinierte Regulatorik. Was genau wäre besser? Weil das sieht man gerade auch, wie gesagt, in den verschiedenen Umsetzungen auch innerhalb von Europa. Da kommt ganz was anderes bei raus. Bei dem einen geht es leicht. Also ich habe das gesehen bei Fonds auf Malta zum Beispiel. Ja, da sitzen auch, glaube ich, eine drei Aufseher. Aber da geht viel und da geht das Geld dann auch hin. Und bei uns dauert alles lange und ist komplex.
Ja, ja. Richtig.
Tom, ich wollte tatsächlich auch die Startups nochmal ansprechen, Julia. Das war super, dass du das gesagt hast. Es ist ja offenkundig so und man liest es und hört es immer wieder, dass Startups sich einfach finanzieren lassen in den USA, als es vielleicht in Europa und insbesondere auch in Deutschland der Fall ist. Also Sie sprachen es eben schon an. Gibt es da auch Startups, die bei Ihnen mal aufgeschlagen sind und gesagt haben, wir haben hier ein spannendes Projekt im Nachhaltigkeits-Kreislauf-Wirtschaftsbereich, aber uns fehlt so ein bisschen die Mittel bzw. die Unterstützung?
Ja, das ist durchaus so, ne? Also das sind ja auch viele unterwegs. Also das sind auch diese Wellen, die kommen, ne? Also durch die Entwicklung der letzten Jahre hat es dann ja gerade bei dem ganzen Fragen des Heizens, sage ich jetzt mal, oder der privaten Stromerzeugung relativ viel gegeben oder Windenergie. Ja, das ist so. Da kommen dann schon welche, und jetzt, da geht es aber los. Das kann ich als Bankvorstand gar nicht mehr frei entscheiden. Also wenn ich sage, der hat ein ordentliches Vermögen oder ein Elternhaus, die dafür auch mit sich engagieren über eine Bürgschaft oder wie, da kann ich nicht einfach diese Kredite vergeben. Ich muss halt eben genau diese Regulatorik-Maßstäbe dann umsetzen. Was machen wir dann? Wir gehen dann her und binden die Förderbanken ein. Das sind ja staatliche Institutionen, die für gewisse Schwerpunktthemen bereit sind zu fördern. Und es gibt natürlich auch dann Private Equity oder auch Fondsstrukturen, die bereit sind für diese Unternehmen. Die große Euphoriewelle der Startups, wo die Großbanken plötzlich sich ereifert haben, immer mehr größere Budgets zu announcen. Ich würde gern die Ernte jetzt mal, ist ja Herbst, ist ja eigentlich Erntezeit. Da müsste mal die Ernte, stimmt, müsste man sich mal anschauen, kommt der Erntedank. Ich weiß aber nicht, ob das Dank wäre in dem Fall, sondern ob das eher Ernteernüchterung ist, weil viel von diesen Dingen sind halt doch nicht gelaufen. Da ist halt mal ein Unicorn dabei, aber da sind auch viele Dinge dabei, wo dem einen oder anderen auch die Erfahrung fehlt. Und wir selber haben auch mit einem damaligen Startup sehr früh gearbeitet, weil wir da grundsätzlich open-minded sind. Das ist aber am Ende in die Insolvenz gegangen. So, und das sind so Punkte, obwohl es schon ganz schön groß war. Da fehlt manchmal auch vielleicht die Erfahrung. Und deswegen muss man da genau hingucken. Also die Kultur, und jetzt aus der Hamburger Perspektive kann ich sagen, unser Finanzsenator hier in Hamburg, der Andreas Dressel, der macht relativ viel mit dem Finanzplatz Hamburg an Initiativen, um solche Unternehmen zu unterstützen. Ich sehe das auch in Bayern, da gibt es das auch. In den anderen Bundesländern fehlt mir jetzt die Erfahrung. Berlin ist sicherlich ein Markt, das kann ich von früher berichten, wo auch da eine gewisse Bereitschaft ist, das Neue mal ein wenig zu unterstützen, laufen zu lassen. Aber da muss die Politik einen Marshallplan machen für Zukunft. Ja? Und wenn ich mir anschaue, welches Motto haben wir derzeit auf der politischen Ebene, dann muss ich sagen, es heißt, derzeit ist das Motto durchhalten bis zum letzten Tag. Und irgendwie schaffen wir das schon. Und ich würde mir halt wünschen, dass man ein Motto hat, wo so ein Standort sexy wird und einen gewissen Schiller hat. Also ich finde, Macron hat das mit der Olympiade. Das kostet natürlich immens viel Geld. Aber da ist was anderes passiert. Die Menschen arbeiten, nur wenn sie einen Spirit haben, eine Idee haben, dass das auch eine gute Sache ist und dass sich das auch lohnt und realistisch ist. Und wir sind Weltmeister, wir diskutieren alles runter, machen alles schlecht und wissen ganz genau, warum es nicht funktioniert. Und wir brauchen hier einfach eine mentale Veränderung. Also nicht durchhungern bis zum letzten Tag und bis zur Neuwahl, die dann irgendwann kommen wird, sondern in die Hände spucken und wirklich mal eine Kraftanstrengung machen, damit das geht. Und dazu gehört auch relativ viel Bürokratie entrümpeln,
ja.
Denn die behindert uns und die bringt auch überhaupt niemandem etwas.
Julia, ich weiß nicht, ob du noch was ganz Dringendes hast, aber ansonsten würde ich sagen, Marshallplan für die Zukunft und den deutschen Standort wieder sexy machen, ist wirklich ein hervorragendes
Das könnte auch ein richtig guter Titel sein. Wir sind auch tatsächlich schon bei 40 Minuten. Das war so kurzweilig und so spannend. Markus.
Vielen Dank.
Also, das war jetzt auch ein gutes Endstatement. Wir bedanken uns bei dir, dass du so früh am Morgen, 9 Uhr, das geht schon. Nee, du hattest dich tatsächlich, Tom, Markus hatte sich schon ab 6 Uhr angeboten.
Ja, mein Sohn, der macht mich um 6 Uhr wach und sagt, Papi, auf die Zeit.
Du musst jetzt aufstehen, habe ich aber gemeint, das schafft der Tom vom Euvid, das schafft er noch nicht. Also von daher, Markus, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du unser Gast warst.
Auch.
Es war sehr kurzweilig und spannend. Danke. Und Tom, danke, du kannst dich jetzt wieder hinlegen.
Ja, das mache ich dann bestimmt später, aber ich möchte mich auch noch bedanken. Es war wirklich sehr interessant. Besten Dank.
Danke nicht, ne?
Alles
Bis dann.
Gute.
Ciao, ciao.